Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt aus Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abia. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Aber der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Da sagte Zacharias zu dem Engel: Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das eintrifft, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Als die Zeit seines Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte: Das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit.
Guten Morgen, ich spreche ein Gebet. Gott, du bist da an diesem Morgen, verborgen und auch gegenwärtig. Danke für diesen alten Text und ich möchte dich bitten, dass du uns ermutigst und zu uns sprichst. Amen. Heute ist der erste Advent und somit beginnt die Vorbereitungszeit auf Weihnachten oder der Countdown zu Weihnachten, je nachdem, wie man den Advent für sich sieht. Ich finde, das Thema Warten lässt sich leicht herleiten, wenn man sich die Adventskalender um uns herum anschaut, die vielleicht auch bei uns zu Hause sind, oder die Adventskränze sieht. Ich finde eine gute Gelegenheit, über das Warten nachzudenken, gerade vielleicht auch passend für uns, da das Jahr zu Ende geht und das Thema Warten bei uns was persönlich anspricht, worauf wir gehofft haben in diesem Jahr, dass sich etwas ereignet oder was sich noch nicht ereignet hat und wir noch warten. Der Bibeltext, den wir gerade gehört haben, ist der Anfang des Lukas-Evangeliums. Es sind die Ereignisse, die zur Geburt Jesu führen. Es sind wartende Menschen. In der Bibel geht es wie oft im Leben ums Warten. In welcher Weise wir warten, darin unterscheiden wir uns vielleicht. Aber Warten ist etwas, was meistens nicht in unserer Hand liegt, zumindest wenn es dazu kommt, dass wir warten müssen. Und Warten ist meistens etwas, was wir nicht gerne tun. Ein uns vielleicht bekanntes Beispiel aus dem Berliner Alltag, zum Beispiel wenn wir auf der S-Bahn-Anzeige sehen, dass erst in 8 Minuten die nächste S-Bahn kommt, hört man ein kollektives Stöhnen auf dem Bahnsteig. Was denkt ihr, was die maximale Minutenanzahl wäre, für die es okay wäre zu warten? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich bei uns, bei jedem. Ich würde sagen, meine persönliche Grenze wäre 3 Minuten, maximal 4 Minuten. Alles darüber, da kommt bei mir schon das Gefühl hoch, dass ich die Bahn verpasst habe. Wenn wir es etwas persönlicher nehmen und ein bisschen tiefer gehen, merken wir schnell, dass wir auch im Persönlichen ungern Wartende sind. Unsere Vorstellung vom Warten hat viel mit Wünschen und unseren Vorstellungen zu tun, auf die wir warten, dass sie sich bitte genau so auch ereignen, erfüllen. Die Bibel zeigt uns eine ganz bestimmte Haltung beim Warten. Und ich möchte mit euch den Bibeltext anschauen, um zu schauen, ob wir da vielleicht etwas über das Warten lernen und für uns mitnehmen können. Erstens, Warten aktiv, eine Haltung. Zweitens, warten ergebnisoffen. Drittens, gemeinsam warten. Erstens, warten aktiv, eine Haltung. Ich glaube, die meisten von uns denken, dass Warten etwas Passives ist. Eine Situation, der wir ausgesetzt sind und nichts dagegen tun können, als zu warten. Und das Warten, wir verbinden wir mit Nichtstun, einfach warten müssen, eine Art Leerlaufzeit. Was wir denken ist, wenn alles richtig laufen würde, müsste man nicht warten. Warten ist dann nicht etwas Natürliches, sondern eher ein Missstand, der zustande kommt, weil etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Wenn wir in den Bibeltext schauen, sehen wir die Art und Weise, wie Elisabeth und Zacharias warten, dass es etwas Aktives ist. Kein Aktionismus, sondern eine Haltung. Es hat etwas mit ihrer Gottesbeziehung zu tun. Die ist aktiv. Zacharias und Elisabeth befinden sich hier in der Geschichte genau auf der Schwelle zwischen vergangener Enttäuschung darüber, dass sie für ein Kind gebetet hatten, aber keins haben, und die Ankündigung, dass sie einen ganz besonderen Sohn bekommen würden, der Johannes heißen wird und eine wichtige Rolle für Gottes Plan haben würde. Dieses Versprechen haben sie von Gott bekommen. Das Interessante hier ist, obwohl sie gebetet haben und gehofft haben und kein Kind bekommen haben, haben sie ihre Verbindung zu Gott nicht abgebrochen und ihm nicht den Rücken gekehrt, sondern sie waren offen und bereit für Gott. In diesem Sinne war ihre Haltung beim Warten aktiv. Henry Nouwen, ein katholischer Priester, Psychologe und Schriftsteller, hat zu diesen Wartenden im Lukas-Evangelium gesagt, dass sie ganz genau wussten, was da im wahrsten Sinne des Wortes am Heranwachsen war. Das hat etwas damit zu tun, dass sie ein Versprechen von Gott bekommen hatten, dass es für sie möglich gemacht hat, zu warten. Und Nouwen sagt weiter, dass aktives Warten bedeutet, dass man bereit ist, ganz und voll aufmerksam da zu sein, präsent zu sein, mit der Überzeugung, dass dort, wo man gerade ist, etwas passieren wird und dass man dafür bereit sein will. Eine wartende Person ist also eine präsente Person im Hier und Jetzt. Und dieses Warten hat natürlich auch etwas mit Geduld zu tun. Geduld zu haben bedeutet dann vielleicht, dass man bereit ist, da zu sein, zu bleiben, wo man gerade ist, und dort auch voll zu leben, alles zu geben, nicht halbherzig, in dem Vertrauen, dass sich etwas zeigen wird. Wenn ich ungeduldig bin, dann fällt es mir schwer, an einem Ort zu bleiben, wo scheinbar nichts passiert. Und ich denke, dass ich woanders etwas versuchen müsste. Mir fallen da Situationen ein, wo ich so bin. Situationen, wo ich schnell ungeduldig werde, weil eine Person zu uninteressant, meine Zeit zu kostbar ist und ein Ort mir zu belanglos vorkommt, als wenn es da etwas zu erleben oder zu entdecken gäbe. Da bin ich dann angetrieben von meiner eigenen Gestresstheit und lasse mich sehr leiten durch meine enge Einschätzung, was wertvoll und gut für mich ist und für mein Leben gerade ist. Und es ist zugegeben gar nicht so einfach, sich dafür zu öffnen, wenn man versucht, Privatleben, Arbeit und alles drumherum zu balancieren. Aber vielleicht kann uns diese Geschichte und diese Gedanken über das Warten dazu ermutigen, Warten als etwas Aktives und Geduldiges im Hier und Jetzt zu sehen, was uns vielleicht hilft, für Gottes Möglichkeiten offen zu sein, die vielleicht ganz anders sind, als wir das planen und denken und uns vorstellen können. Mit dem Versprechen, dass Gott gute Gedanken für uns hat und uns liebt. Mit diesem Versprechen im Herzen, was das Warten möglich macht. Zweitens, warten ergebnisoffen. Zacharias und Elisabeth sind ein älteres Ehepaar, was gerecht vor Gott lebte, steht hier im Text. Damit ist gemeint, dass sie an Gott glaubten und nach seinem Willen lebten. Und dennoch gab es einen Schmerzpunkt in ihrem Leben. Sie hatten keine Kinder. Es muss ein jahrelanger Wunsch und ein Gebet an Gott gewesen sein, denn der Engel sagt zu Zacharias, dein Gebet wurde erhört. Etwas ganz Wichtiges wird hier deutlich. Nämlich, dass ihre Kinderlosigkeit nichts mit ihrem Glauben zu tun hatte. Sie waren gläubige Menschen, die auf Gott vertrauten, und trotzdem hatten sie keine leiblichen Kinder. Und das hat dann nichts damit zu tun gehabt, dass sie nicht genug geglaubt oder gebetet haben. Daraus können wir für uns schließen, dass auch Menschen, die an Gott glauben, Lebensenttäuschungen haben. In der Kultur und Zeit damals, und ich denke auch, dass es bei uns nicht anders ist, ist es ein sehr hoher Wert, leibliche Kinder zu haben. Und für kinderlose Paare in unserer Gesellschaft ist das leider ein Charmthema. Hier im Text sagt Elisabeth am Ende, dass sie wegen ihrer Kinderlosigkeit von Menschen verachtet wurde und dass Gott sie davon befreit hat. Und obwohl das ein großer Schmerz gewesen sein muss für Elisabeth und Zacharias, wo sie das auch von den Menschen um sie herum zu spüren bekommen haben, waren sie nicht verbittert geworden über ihre Lebensenttäuschung und haben Gott vertraut. Sie hatten ein Vertrauen in Gott, das, ich finde, man kann sagen, bedingungslos war. Ein Vertrauen, das sagt, was auch immer geschieht, vertrauen wir darauf, dass du uns liebst und Gutes im Sinn hast, Gott. In diesem Sinne war ihr Warten auf Gott ein Warten, das ergebnisoffen war. Warten im Sinne des Glaubens hat ein offenes Ende. Warten ist ergebnisoffen. Das ist vielleicht ein sehr schwerer Teil für uns zu akzeptieren, dass diese Art vom Warten vom Gott, mit Gott ergebnisoffen ist. Dass wir das Ergebnis nicht kontrollieren können. Es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass das, was am Ende des Wartens sein wird, das ist, was wir uns gewünscht haben. Unser Warten vermischt sich oft mit konkreten Wünschen. Wir wissen in vielen Bereichen ziemlich genau, wie etwas sein soll, dass es uns gefällt. Der Partner, die Partnerin, der Job, wie sich der Job entwickelt, unsere Karriere, die Familie, da ist manchmal wenig Spielraum. Gott ist dann in der Rolle des Möglichmachers unserer Wünsche. Und die Dinge, die wir uns da wünschen, sind auch keine schlechten Dinge. Dass wir uns zum Beispiel einen Partner wünschen oder einen Kinderwunsch haben, einen Job, bei dem wir gut verdienen und der uns gefällt. Oder auch, dass zum Beispiel Schmerzen oder Leid aufhört. Bei meinem Mann zum Beispiel, der seit 2 Jahren immer wieder Schmerzen und Beschwerden hat und nicht richtig schlafen kann, da ist es ein legitimer Wunsch und unser Gebet zu Gott jeden Tag, dass er endlich mal wieder durchschlafen kann und diese Beschwerden und die Infektion drumherum aufhören. Und da fällt es mir schwer, in meinem Gebet diesen Satz hinzuzufügen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Gott, soll geschehen. Weil unser Warten sehr geprägt ist von unseren konkreten Wünschen, fällt es uns schwer, ergebnisoffen zu warten. Und wenn es nicht so wird, wie wir es erhofft haben, können wir sogar sehr enttäuscht und sogar verbittert und verzweifelt werden. Zacharias und Elisabeth waren nicht von Wünschen bestimmt, sie waren von Hoffnung erfüllt. Eine Hoffnung, die sie von Gott hatten. Hoffnung vertraut darauf, dass sich etwas erfüllt nach einem Versprechen und nicht nur nach unseren individuellen Wünschen. Daher ist Hoffnung immer ergebnisoffen. Nauen schreibt, dass es für ihn eine wichtige Erfahrung war, seine Wünsche loszulassen und anzufangen zu hoffen. Er habe es dann so erlebt, dass erst nachdem er seine Wünsche losgelassen hat, dass erst dann etwas ganz Neues und jenseits dessen, was er erwartet hätte, passieren konnte. Und darin konnte ich mich wiederfinden, denn das hat mich an eine Situation von mir erinnert. Das war, wie es dazu kam, dass ich überhaupt meinen Mann Uwe kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich hoffe nicht. Das war so, ich war lange Jahre Single und habe mir eine verbindliche Beziehung gewünscht und hatte dabei auch verschiedene Phasen, wo ich traurig darüber war, dass ich alleine war, aber auch Phasen, in denen ich sehr zufrieden war als Single. Und trotzdem war da dieser Wunsch nach Partnerschaft. Und je älter ich wurde, wurde dieser Wunsch drängender für mich. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob ich denn jemals jemanden kennenlernen würde, ob es jemals klappen würde. Und mein Gebet zu Gott war dieser tiefe Wunsch nach Beziehung mit meinen Vorstellungen, wie dieser Mann sein sollte ungefähr in meinem Alter oder jünger, jemand, der etwas mit dem christlichen Glauben anfangen kann, jemand, der Musik liebt. So, solche Dinge. Also ich finde keine seltsamen Erwartungen, die man an einen Partner haben kann. Und bei den Männern, die ich kennengelernt hatte, hatte ich so oft ziemlich feste Vorstellungen, dass es jetzt etwas zu werden hatte, wenn sie so ungefähr meinen Erwartungen, meinen Vorstellungen entsprachen. Und somit war mein Warten auf gar keinen Fall ergebnisoffen, sondern ziemlich konkret auf diese bestimmten Personen fixiert. Ich glaube, das hat auch wahrscheinlich dazu geführt, dass wenn diese Versuche wieder nicht zu nichts führten, ich dann immer wieder ziemlich am Boden zerstört war, verzweifelt und enttäuscht. Und ich kam zu einem Punkt, wo ich so richtig kapituliert habe vor Gott und gebetet habe, jetzt habe ich wirklich keine Ahnung und ich habe auch keine Lust und Kraft mehr, was ich machen soll. Gott, mach du einfach. Und in dieser Zeit habe ich auch eine Therapie gemacht und konnte einiges bearbeiten. Ich bin übrigens ein großer Fan von Therapie. Und ich hatte eine geistliche Begleitung, zu der ich regelmäßig gegangen bin, um Glaubens- und Lebensthemen zu besprechen. Und diese geistliche Begleiterin hat zu mir folgenden Satz gesagt. So, und jetzt öffnest du dich für alle Männer. Und ich weiß noch, dass ich bei diesem Satz so innerlich zusammengezuckt bin und dachte so, ah, warte mal, ich weiß doch eigentlich, was für ein Typ, auf welchen Typ ich stehe und was ich mag. Alle Männer, das scheint mir zu riskant. Was ist, wenn da doch jemand ist, der mir nicht gefällt? Aber ich glaube, was meine geistliche Begleiterin damit angesprochen hat, ist, dass ich doch ziemlich enge Vorstellungen davon hatte, wer für mich in Frage kam und wer nicht. Und das ist mir bei dem Satz bewusst geworden. Das habe ich dann mit ins Gebet genommen und angefangen, diese aktive Haltung des Wartens einzunehmen, ergebnisoffen zu warten, im Vertrauen darauf, dass Gott es gut mit mir meint und gute Gedanken für mich hat. Und so konnte ich mich trauen, es tatsächlich wagen, offen und präsent da zu sein, wo ich gerade war, in meinen Begegnungen, die ich hatte. Und ich glaube, dann war ich auch letztendlich bereit und offen dafür, Uwe, meinen Mann, kennenzulernen, in einem Plattenladen in Mitte. Und ich glaube nicht, dass er als allererstes in meinen Blick gekommen wäre, weil er eigentlich nicht jemand ist, der so in meine Vorstellung damals gepasst hat. Ich glaube wirklich, dass dieses Bereitsein und eine neue Offenheit zu haben in mir dazu geführt hat, dass ich ihn erst sehen konnte und auch neugierig war, ihn kennenzulernen. Und ich habe dann übrigens auch den ersten Move gemacht. Bitte hört dieses Beispiel nicht als Aufforderung, das, was ihr mögt, in Zweifel zu ziehen und Bestehendes aufzugeben. Mein Erlebnis war für mich ganz speziell und man kann keine Regel daraus machen. Was ich mir wünsche, was ihr davon mitnehmen könnt und warum ich das erzählt habe, ist, dass wir uns trauen dürfen, ergebnisoffen zu warten und zu hoffen. Dass wir uns trauen, auch die Bereiche in unserem Leben Gott anzuvertrauen, wo wir vielleicht noch denken, dass wir Kontrolle behalten müssen. Wir haben das Versprechen, dass es Gott sehr gut mit uns meint und dass Gott uns liebt. Das hat Gott gezeigt, indem Jesus Mensch für uns wurde, in unsere Welt gekommen ist. Das ist diese Zeit im Advent, dass wir uns daran erinnern können, dass Jesus als Hoffnungslicht in unsere Welt gekommen ist, in unsere Welt, wo es so viele schöne Dinge gibt, für die wir sehr dankbar sind, aber doch auch ziemlich vieles schlecht und falsch läuft. Dass Jesus auch als Hoffnungslicht in unsere persönliche, hoffnungslos erscheinende Situation hereingekommen ist, sodass wir hoffen dürfen. Darauf vertrauen dürfen, dass es auch, was auch immer passiert, wir gehalten sind in seiner Liebe. Sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung sind der Liebesbeweis, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann und dass diese Liebe über dieses Leben auch hinausgeht. Und mit diesem Versprechen, was er uns gegeben hat, wenn wir das für uns verinnerlichen und daran festhalten, das kann uns Kraft und Mut geben, ergebnisoffen zu hoffen und zu warten. Darauf zu vertrauen, dass gute Dinge für uns passieren. So ein Warten mit offenem Ergebnis ist eine ziemlich radikale Sache. Darauf zu vertrauen, dass etwas in unserem Leben passieren wird, was jenseits unserer Vorstellung ist. Und es ist auch ziemlich krass, die Kontrolle über unser Leben aufzugeben und Gott unser Leben definieren zu lassen, indem wir vertrauen, dass Gott uns nach seiner Liebe formt und wir nicht von unseren Ängsten geprägt oder bestimmt werden. Und ich finde, da steckt noch eine Freiheit drin. Gleichzeitig klingt das aber wie eine ziemliche Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so eine Haltung, so ein Vertrauen wünsche ich mir. Drittens, gemeinsam warten. Wenn man nach unserer Bibelstelle im Lukas-Evangelium weiterliest, sehen wir, dass Maria auch eine Ankündigung durch den Engel des Herrn bekommt. Das ist Maria, die Jesus gebären wird. Maria geht zu Elisabeth und gemeinsam unterstützen sie sich im Warten. Sie warten gemeinsam. Sie haben sich beide gegenseitig darin ermutigt, weiter auf das zu vertrauen, was ihnen Gott gesagt hatte. Die Zeit der Schwangerschaft ist ja eine lange Zeit und bestimmt hatten beide auch immer wieder Sorgen und Zweifel, ob sich das alles so erfüllen würde, wie Gott es versprochen hatte. Und für uns bedeutet das, wir brauchen einander. Gerade auch, wenn wir mal keine Kraft haben zu warten und zu vertrauen. Dass es dieses Versprechen von Gottes Liebe gibt und dass es für uns gilt. Oder wenn uns das Warten schwerfällt. Dazu brauchen wir einander. Das ist der Sinn und die Aufgabe von christlicher Gemeinschaft. Dass wir uns gegenseitig darin unterstützen und gegenseitig sagen, dass Gottes Versprechen, seine Liebe für uns gilt. Eine Gemeinschaft, die unterstützt, gemeinsam feiert und bestätigt, gemeinsam Gottesdienste zu feiern, zu beten, das Abendmahl zu feiern. Und das zum Leuchten zu bringen und am Leuchten zu halten, was in uns bereits da ist, dieses Versprechen von Gott. In unserer diesjährigen Adventskampagne erzählen 24 Personen, die verbunden sind mit dem Berlin-Projekt, ihre Erlebnisse und Gründe, warum das Berlin-Projekt wichtig für sie ist und ihnen gut tut. Und es gibt ja bis jetzt erst 3 Türchen und ihr dürft euch auf die kommenden Türchen freuen, die kommen werden. Und ich will auch nichts vorwegnehmen. Man kann diese Adventstürchen, diese Geschichten von Menschen auf unserer Website sich anschauen oder auf Instagram verfolgen. Und eine Person erzählt da, dass in einem Moment, wo er konfrontiert war mit der eigenen Unzufriedenheit über sein Leben und der Frust, wie das mit dem Glauben an Gott zusammenpasst, dass in diesem Moment es eine Person aus dem Berlin-Projekt war, die ihm geholfen hat, sich nicht zurückzuziehen. Wodurch er dann Kontakt zu einer Sofagruppe bekommen hat, die geholfen hat, sich weiter mit Gott und dem Glauben zu beschäftigen. Damit solche Momente unter uns möglich sind, brauchen wir einander. Und die Bereitschaft, dass wir uns gegenseitig sehen und wahrnehmen. Lasst uns im Berlin-Projekt so einen Raum schaffen, in dem wir gemeinsam auf das warten, was wir bereits gesehen und erlebt haben, dass Gott für uns ist und uns liebt. Und dieses Versprechen in uns am Leuchten zu halten und uns gegenseitig darin zu ermutigen, wenn wir das gerade mal nicht schaffen, selber dran zu glauben. Oder vielleicht sind auch einige unter uns gerade dabei, sich diesem Versprechen zu nähern, das für sich zu entdecken, Gottes Versprechen anzunehmen und seiner Liebe zu vertrauen. Dann lasst uns begleiten auf dem Weg. Auf diese Weise können wir mutig leben und darauf vertrauen, dass es in uns eine geistliche Kraft gibt, die uns hilft, in dieser Welt zu leben und uns einzusetzen. Und das wünsche ich für uns, dass wir das miteinander erleben. Amen.